Tja, werte Bildungstrinker, wir sitzen hier mit, jetzt habe ich gerade nachgefragt, Simon Simsglüss.
Genau.
Ja, richtig. Ich wusste nicht genau, wie man es ausspricht.
Ja.
Und Simon, darf man sagen, ist der Inhaber, ist das richtig, der Buddelschip?
Genau.
Brauerei. Richtig. Davon brauche ich es mit Brauerei. So steht es, Buddelschip Brauerei Hamburg.
Das muss einfach ablesen. Das stimmt.
Ja, und wir verkaufen seit kurzem auch deine Biere in der Bademann Bar, mit großem Erfolg sozusagen und großem Feedback. Deswegen dachten wir uns, es ist ja in Hamburg, wir kommen mal vorbei
ja.
und stellen mal ein paar Fachfragen an den sozusagen Fachmann. Und ich weiß nicht, darf ich fragen, ich meine, wer ist Simon? Darf ich fragen, wie alt bist du?
Ich bin jetzt fast 40, 39.
Ah, das Problem kenne ich.
Ich bin schon berühmt. Als wäre es gestern gewesen. Hast du das Problem gelöst?
Ja, ich bin das angegangen und habe es jetzt irgendwie
erfolgreich
verdrängt. Ja. Und Buddelschip gibt es seit 3 Jahren oder 2 Jahren?
Seit einem Jahr.
Seit echt?
Ja, echt, das kommt viel länger vor.
Irgendwie, verdammt, das geht so schnell.
Ja, gefühlt ist das schon viel länger.
Gefühlt ist das schon länger. Und wie ist deine Geschichte? Also wieso bist du, also wo kommst du her, was hast du gemacht? Was?
Ja, ich komme aus Hamburg und wie so viele eigentlich in der Branche jetzt, bin ich da ziemlich quer reingekommen ins Brauen und Craft Beer und das Ganze drumherum. Hab vorher langweilige Sachen studiert, Wirtschaft, Politik und vor Langeweile aus dieser Stadt geflüchtet, habe mich ein bisschen in der Welt rumgetrieben.
Nach dem Studium oder während des Studiums?
Ja, so während des Studiums eigentlich. Ich habe hier mal angefangen und dann geflüchtet und war in Kanada einige Jahre, habe da schon so meine ersten Erfahrungen gemacht mit Craft Beer und war auch in England und viel unterwegs eigentlich und habe dann irgendwann gedacht, so, das ist eigentlich ein Thema, das mich doch sehr viel mehr beschäftigt und beruflich dann...
Also erste Mal kennengelernt in Kanada oder so diese Thematik?
Ja, genau, ja.
Haben die Kanadier so eine, ist das aus Amerika
rüber? Ja, das schwappt so ein bisschen rüber, genau. Also ich meine, ich war in Montreal, also schon eher französischer Einfluss, ganz stark und belgische Biere natürlich. Und das war schon mal so der erste Schritt, war ja auch für mich ganz neu, gibt es ja in Deutschland so nicht, auch wenn es direkt nebenan ist eigentlich.
Nee.
Und
also jetzt gibt es ein paar.
Ja, das weckt natürlich Neugier und dann war der nächste Schritt so einmal rüber an die Westküste, Vancouver, Seattle und so. Und dann ist man natürlich schon mittendrin in der Szene. Ne? Und,
ja. Wann war das?
Das war Anfang 2000.
Okay, schon ein bisschen her.
Schon eine Weile.
Die 14, da muss ja auch.
Ja,
kein Leitzeitstudent.
Also. Ja, doch.
Okay, ja. Und dann aus Kanada rüber und okay.
Ja, genau.
Und wie ging es weiter? Also hast du sozusagen, ich könnte jetzt sagen Blut geleckt, aber sozusagen Bier getrunken?
Ja, genau. Und, also über ein paar Umwege ging es dann wirklich dahin, dass ich in Berlin mich niedergelassen habe, da einen Kurs gemacht habe, zum Bierbrauen im Prinzip einen Kurs gemacht an der VLB. So eine der VLB, Versuchs- und Lehranstalt für Brauwesen.
Das war ein sehr wissenschaftlicher Titel.
Ja, und ist halt so, es gibt in Deutschland ja nicht so viele Anlaufstellen, wenn man Bier brauen lernen möchte, als mit 30er oder so, Anfang 30. Und,
das heißt, die Alternative wäre sonst eine Ausbildung zu machen, wenn man halt.
Eigentlich ja nicht. Ne?
Gibt es das nicht?
Ja, ich glaube nicht, dass mit Mitte 30, Anfang 30 irgendwo.
Okay, aber Verständnis haben, man kann das lernen.
Das ist der Standardweg, ja richtig, genau. Das
aber
ist
eigentlich so natürlich eigentlich mit 18.
Also entweder eine Ausbildung oder halt direkt den Diplom Baumeister oder Bauingenieur in Deutschland. Das sind so die zwei Wege.
Ist das in Deutschland also geschützt? Muss man, wenn man Bier herstellen will, Brauer sein?
Nee, ne? Überhaupt nicht, ne? Also nicht mehr. Das,
nicht mehr.
Den Meisterzwang, den gab es, glaube ich, mal bis in die 80er, 90er Jahre.
Ja.
Und mittlerweile kann das jeder von heute auf morgen entscheiden, ich mache jetzt mal eine Brauerei auf.
Okay.
Ja.
Okay, einiges.
Ja, es ist erstaunlich eigentlich, dass das so geht. Also es ist in Deutschland eher ungewöhnlich. Aber
ja, da hätten Sie jetzt gar nicht so gedacht.
Okay, bei Haaren schneiden, ich würde das noch machen.
Bei Haaren ist es noch so, oder?
Ja.
Ich glaube, Friseure müssen noch Meister machen.
Ja. Okay, Deutschland.
Ja. Ja gut, dann bist du auch direkt am Kopf, da sonst nur der Magen.
Ja, Haare wachsen ja wieder. Ne? Das ist schon erstaunlich. Ja.
Okay, und dann hast du das, hast du den Braumeister gemacht? Nee, wie heißt das?
Diplom-Braumeister, so in die Richtung. Oder, zertifizierter Braumeister, keine Ahnung. Das war ein kurzer Kurs, 6 Monate. Und eigentlich ideal zum Einsteigen, war schon ziemlich intensiv.
Ja.
Und habe dann halt so meine ersten Schritte gemacht als Praktikant in der Paulaner in München.
Okay.
Bei denen auch noch 2 Jahre gearbeitet.
Das ist ja schon, also ich glaube, das ist schon sehr groß, oder?
Paulaner ist ja ist groß, vom Namen auf jeden Fall, ja. Aber als Brauerei so von der Struktur eher klein.
Und Paulaner ist das ein Familienunternehmen?
Ja. Das heißt, ist in Familienhand und
Also ich kann mir das mal nicht so vorstellen, bei Paulaner, es gibt ja so, also für mich gefühlt auf der ganzen Welt, gibt es ja auch wahrscheinlich,
ja.
In guten Lokalen. Wie viele Millionen Liter macht man da?
Ich hab's jetzt gar nicht mehr im Kopf.
Also Hektos
ja. Ja, die sind auf jeden Fall Millionenbereich.
Ja,
ja. Ja. Schon
ja. Aber es war eine familiäre Stimmung dazu.
Ja, das ist cool. Ja, das war schon gut. Also,
wie darf man sich das vorstellen? Gibt es denn einen Oberbraumeister? Also so bei Spirituosen ist immer groß, gibt es immer einen,
ja, es gibt dann
Supermaster einen Destiller,
der so Produktionsleiter im Prinzip, okay. Ne, der die Brauerei mehr oder weniger da leitet und dann
die Produktion
in den Unterbereichen, was dann nochmal so 5, 6 Unterbereiche sind, wo dann jeweils noch einer zuständig ist.
Aber so große Marken vermeiden ja ein Gesicht. Ne? Also ja. Das ist so zum Beispiel. Bei Whisky, so American oder Scotch, machen die das ja schon noch, auch ja. Bei den großen Destillateuren.
Ja.
Und auch bei Rum und so, mit der Gefahr natürlich, dass der immer gehen kann. Aber ich finde, bei den großen Bieren ist das nicht wahrnehmbar. Also wenn ich jetzt über Paulaner wüsste ich nicht, aha, das ist der Typ, der immer so,
ja.
Der gibt, das ist, wird vermieden bei Bier, oder?
Ja, ist das nur bei Bier so? Ist eine Frage.
Also das ist eine Frage, ist, ja, klar, also es ist ja grundsätzlich.
Generell schon sehr technik-lastig, wenn man das so sagen ja. Kann. Es gibt
ja, aber auch so ist man als Marke, was ja. Die Worben, also man mag ja gerne ein Gesicht dazu haben und sagen, aha,
ja.
Der hat's gemacht, was ja. Natürlich bei ein paar Millionen Liter ein bisschen Hanebüchen ist, der es allein gemacht hat.
Ja.
Okay, dann bist du von Paulaner, wie ist es weitergegangen?
Dann bin
dann,
ich...
Darf ich fragen, hast du schon andere Titel? Also dann war man nicht mehr Praktikant nach 2 Jahren, dann war man schon angesehener.
Eigentlich nicht. Also okay. Ich hatte dann meinen Braumeisterabschluss sozusagen okay. Mit dem Praktikum, das war ein Pflichtteil des Studiums dann noch.
Das heißt, man Kurses. Macht ein halbes Jahr Theorie und muss dann
wie lange? Dann 3 Monate Praxis nachweisen. Ja. Dann, genau das.
Ja.
War dann der Teil, der dazu gehörte.
Ja.
Kurz warten.
Ein Telefon. Mhm. Ist aber durchaus eine Anlage, würde ich sagen. Man hört sie.
Ja.
Ja. Andererseits natürlich verständlich, weil es ist ja tatsächlich eine Produktionshalle und kein Büro.
Ja.
Jetzt hört man es nicht. Ja.
Okay. Sie hatten eine erschreckende Auswahl an Klingeltönen.
Das merkt man immer erst nach dem Kauf.
Das, gibt ja, das ist wie das Gesicht, was nicht da ist. Danach bin ich. Ich war in China zu der Zeit für Paulaner als Braumeister.
Machen die in China Bier?
Die machen da Gasthausbrauereien.
Okay.
Und,
das also wahrscheinlich
auf der ganzen Welt eigentlich.
Das ist wahrscheinlich ein Riesenthema, oder?
Ja,
also war so es. In Japan haben wir richtig Lust, oder?
Nee. Japan ist irgendwie nicht so
der. Weil schon in Asien
auch,
in
ja, auch dann. Ja, ja, genau. Also die haben dann da ein komplettes bayerisches Brauhaus imitiert. Und
da waren dann Chinesen in Lederhose.
Ja, genau.
Sehr gut.
Lederhose in Dirndl. Das ist schon lustig. Aber das war ein Auslandsaufenthalt nochmal. Und dann bin ich danach nach England, nach London. Nicht für Paulaner, sondern einen neuen Job.
Mhm.
Da gebraut, 2 Jahre lang.
Und, für wen?
Für eine Gasthausbrauerei.
Okay.
Also auch wieder kleiner Stil.
Aber direkt in London?
Direkt in London. Und also ähnliche Größe eigentlich wie das, was ich jetzt hier habe.
Ja.
So eine Brauerei. Und war natürlich wichtig, weil es ein ganz anderer Markt war, ganz andere Biersorten.
Haben die das nur für sich selber gemacht oder auch also regional vertrieben?
Das war eigentlich nur für die Stadt. Also es war auch nicht nur, also eigentlich nur für das Feld halt. So, ne? London ist ja dann noch eher weitläufig.
Ist ein bisschen größer.
Das war jetzt in der Nähe von Greenwich.
Und okay.
Die meisten Leute waren jetzt auch nicht unbedingt von viel, viel weiter weg. Also
ja.
War aber noch zu einer Zeit, wo das in London noch nicht ganz so ging. Wann das gerade erst 2010? Los, der Durchbruch so, das war 2010, 11.
Ja.
Und da gab es eigentlich auch erst so 4, 5 Brauereien. Also ich glaube, da haben die ersten wieder neu aufgemacht.
Ich habe zum Beispiel gelernt, das wusste ich nicht, vielleicht in Flavius, aber bei Gin war es so, die mussten 2009 das Gesetz ändern, weil es in England ein Gesetz gab, dass man keine Destillationsapparate unter 1700 Liter, deswegen konnten Craft Distilleries ging
ja,
nicht.
Ja.
War das bei Breweries auch so?
Nee, ich glaube nicht.
War einfach nur die Zeit noch nicht da, dass das so
war. Ja, genau. Der Markt einfach nicht.
Ja.
Das Konzept als solches war irgendwie verschwunden. Ja. Kleine Brauerei.
Ja.
Und bei Destillereien ist das natürlich schon da ein bisschen schwierig.
Ja. Stimmt. Aber in England ist eben ein ganz anderes Geschäft, das ist ja extrem in Brauerhand auch. Ne? Ich weiß, dass die Pubs, da gibt es, also früher war das so.
Vor zehn Jahren
war es so, dass zum Beispiel ganz viele Pubs gehören einfach da den Brauereien. Das ist ein ganz anderes System als in Deutschland.
Ja, das ist eigentlich ein ganz guter Faktor, weil also bis in die 90er war das so, dass es da Tight Houses gab.
Ja.
Und dann hat man das aufgebrochen, um die Verbraucher zu schützen, also dass der Preis halt nicht festgesetzt werden kann durch Absprachen.
Ah, okay.
Und das war eigentlich so der Hintergrund und hat dann dazu geführt, dass der Preis eigentlich gleich geblieben ist, aber die Inhaber jetzt nicht mehr die Brauereien waren, sondern entweder unabhängige Pubbetreiber oder Pubcos, was dann so neue Firmen waren, die diese ganzen Pubs aufgekauft haben und sich dann praktisch da auf den Markt gedrängt haben. Und preislich hat sich da wie gesagt nicht viel geändert, allerdings der Vorteil ist natürlich, dass jetzt Platz da war für die kleinen neuen Brauereien, die dann allerdings auch erst 10 Jahre später auf den Markt kamen.
Ja.
Und das waren jetzt alles eigentlich so Faktoren, die ja zufällig zusammenkamen.
Okay, aber das wusste ich nicht, ich wusste nur, dass früher alles in Brauereien war.
Ja, ganz genau. Ist ja eigentlich, bei uns ist es ja eigentlich genauso.
Es wird
nur nicht so...
Es sind andere Verträge. Es gehört ihnen nicht, aber viele sind da schon dicht an der Leibeigenschaft.
Ist schon sehr nah dran und auch
frustrierend. Ich komme aus der Gaststätte und also wir haben irgendwann gesagt, wir machen keine Verträge mehr.
Ja.
Aber da in der Region in Niedersachsen ist das eigentlich so.
Ja.
Also man ist da nicht so richtig, hat das jetzt nicht das Gefühl, dass man sozusagen von denen kontrolliert wird, aber da hört man auch ganz viele Geschichten, wo natürlich viele unschöne Dinge passieren.
Ja.
Mit diesen Brauereiverträgen und eigentlich ist es immer schlechtes Geld.
Warum macht man diese Verträge denn dann?
Naja, weil man in der Regel, wenn man Gastronom ist, hat man wenig Geld, die meisten.
Ja.
Und große Träume und das ist schnelles Geld und da macht man den Fehler, dass man das nicht zu Ende denkt, weil du hast dann Bezugsverpflichtungen, beziehst du einen viel höheren Preis, bist unflexibel. Meiner Meinung nach ist es immer also tatsächlich ein Minusgeschäft. Also es ist nicht mal so, dass du was, weil du einfach auch dann teilweise mittlerweile auch, also die Brauereien sind vorsichtiger geworden, das ist lange nicht mehr so wie früher.
Mhm.
Aber ich habe das immer als sehr schlecht empfunden.
Okay.
Ich fand das auch immer sehr schlecht, weil in diesem System ist es dann immer so, dass ein Teil der Kunden die anderen dauernd mitfinanziert, also die halt weniger fragen und weniger nerven, die müssen, ich finde das System fand ich immer schwierig. Also als ich wollte mal einen sauberen Preis, möglichst günstig, also fair so. Und nicht dafür, wenn jemand Gläser haben wollte, 100.000 umsonst, dann soll er sie halt bezahlen. Das ist ja nicht mein Problem als anderer.
Ja.
So war meine Philosophie immer. Ne?
Ja.
Aber gut.
Ja, ich finde es auch erstaunlich, so aus Sicht jetzt meiner Brauerei, wie hartnäckig das immer noch eigentlich.
Also ich glaube, aus Gastronomie hast du es extrem, also hast du es sicherlich schwer bei einigen. Weil die halt ganz versaut sind von der Industrie und sagen, wo ist denn mein WKZ und zahl mir mal den Flyer und hol mir mal die Schirme und du sagst, hä, willst du jetzt Bier verkaufen oder soll ich
das? Es geht halt gar nicht ums Bier, es geht überhaupt nicht ums Bier, das ist halt das Passieren.
Ja.
Es geht nur ums Drumherum.
Ja.
Und es wird halt auch wirklich kundenseitig werden die Leute komplett für austauschbar gehalten.
Also,
wenn Bier ist, ist auch Kunde Kunde. Und das ist irgendwo, glaube ich, jetzt zumindest in den nächsten Jahren wird das eine ganz gefährliche Strategie, glaube ich, für Gastronomen, weil du meinst ja auch schon, die Flexibilität ist komplett weg und ist abhängig von dem, was da einem vor die Tür gesetzt wird. Und wenn auf einmal die Leute sagen, das Bier interessiert mich mal gar nicht mehr, dann gibt es nicht mehr viele Möglichkeiten. So.
Das fängt ja schon groß an. Ne?
Ja.
Also in der Stadt ist es ja schon, dass du wenn du einigermaßen weggehst von der Menge, dann die Leute wollen ja keine großen Biere mehr. Also wir haben alles ausgegeben, wir haben den Bordermann übernommen und erstmal alles, was früher, da waren wir, weißt du, wie hießen die, Budweiser und nee Quatsch, der ist andere aus der Tschechei, wie ist der andere? Pilsner Urquell und so andere. Alles tolle, so habe ich auch schon viel getrunken.
Ja.
Aber wir haben erstmal alles raus, was irgendwie, das war halt Feuer da und da gab es noch so 3 halbe Verträge, haben wir gleich alles gekündigt und rausgekauft.
Mhm.
Also wollen wir nicht, wir wollen unabhängig sein.
Ja.
Und haben dann angefangen, eher kleine oder, also sind auch immer ein paar spezielle bei, wo man, wie gesagt, wir haben dieses aus Paris von Demory, das ist so eine persönliche Geschichte. Ja, ja. Oder wir hatten mal eine Zeit lang das von Rohling, das hieß Alex, das war ein Lager, also ich glaube, das war jetzt nicht die höhere Braukunst, aber es war so eine persönliche Geschichte, das war halt früher unsere Hausbrauerei in Niedersachsen und ich fand das Bier so lustig. Ja. Das gibt es jetzt auch nicht mehr und jetzt ist es auch bei Krombacher schon auch nicht mehr. Okay. Und, ist so. Aber wir mischen das so ein bisschen. Ja. Unsere Geschichte und den Wunsch der Gäste. Aber jetzt das in England und wie ging es weiter?
Ja, da gebraut und dann ging es nach Schottland.
Wow.
Da war ich, da hatte ich das wohl, wollte mich nochmal so ein bisschen weiterentwickeln in der Theorie, nur nach den ganzen Jahren der Praxis.
Ja.
Und war eigentlich auch recht angetan so von Spirituosen, Destillieren. Whisky natürlich.
Kurz mal darüber nachgedacht, was du noch weiter in die andere Richtung gehst.
Ja, das jetzt nicht gerade so in den nächsten Jahren, aber langfristig auf jeden Fall ein Thema für mich.
Ja.
Und das sollte ich jetzt vielleicht gar nicht sagen, aber es ist so, schon ja, so ein paar.
Ich finde, das sieht man jetzt öfter. Das neue Ding ist ja irgendwie steht Distillery and Brewery.
Es ist ein schmaler Grad.
Ja. Wenn man erstmal anfängt,
wenn man ein Bier macht, ist man eigentlich schon halb beim Whisky.
Ja.
Und das ist natürlich irgendwie sowieso, also erstmal super interessant. Und halt auch mit dem, was man schon alles investiert hat, wirklich nur noch ein kleiner Schritt. Mal gucken, auf jeden Fall.
Wenn man die Flasche sauber machen kann, kannst du schon und die Föhn irgendwie auch schon.
Ja, vielleicht kann man.
Hast du alles hier stehen.
Genau. Wäre auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Ja, dann ja mein Master gemacht, Brauen und Destillieren. Aber das war dann eigentlich schon so wirklich klar, dass der nächste Schritt eine Brauerei ist. Und,
ja.
Da ging es dann noch darum, wo. Und nach Hamburg ist es geworden.
Was hast du denn erzählt vorher noch kurz in Hongkong?
Ich war in Hongkong.
War das nach Schottland?
Das war nach Schottland. Und das waren also private Gründe, aber auch hatte ja schon Erfahrung mit Asien und hatte ein gesundes Maß Skepsis fürs Craft Beer und oder eine kleine Brauerei mit internationalen Bierstilen in Deutschland. Das war für mich so nicht unbedingt auf der Hand, dass das funktioniert.
Ja.
Und es war dann 2012, da war ich, glaube ich, auch
in der Richtung. Da fing das so gerade an, ne?
Da ging es so gerade los, dass ich so ein paar Mal in die rausgewagt habe. Und vielleicht gerade noch rechtzeitig, dass ich dann gesagt habe, versuche ich es mal.
Ja, du sagst ja, du jetzt was fast überlegt, das in Hongkong
ich zu machen. Ich war eigentlich schon so gut wie sicher in Hongkong. Und
hast dann aber gemerkt,
dann aber, das war schwierig, hat sich hingezogen und dann war eigentlich die Brauerei auch schon ein bisschen bestellt. Hat ja auch lange Vorlaufzeit.
Ja, da kommen jetzt schon so Sachen.
Ja, sowas dauert ja auch ein Jahr. Ne? Das ist ja nicht so, ich bestelle mal eine Brauerei und die ist nächste Woche da. Da muss man
ist,
ja
das,
auch,
ist das ein Jahr Wartezeit?
Ja, also mittlerweile ist das bestimmt schon.
Weil's jetzt
also
auch ja,
sechs Monate.
Das haben mir auch die Jungs von den Destillieranlagen erzählt.
Ja, also.
Dass sie sagen, die kleinen Feinen ist jetzt warten. Weil es jetzt ein paar mehr gibt, die die haben.
Genau.
Lustig. Unsere Wartemusik. Ich hoffe, die ist rechtlich nicht geschützt. Sonst müssen wir hier harte Cuts fahren. Nicht, dass die Telekom uns hier noch.
Doch,
das ist sehr gut.
Ja, genau. Hongkong und dann.
Und dann ist es Hamburg geworden.
Hatte ich natürlich, war für mich einfach, weil ich hier schon mein Netzwerk habe an Freunden, Familie. Ja. Und dann war das eigentlich nur so ins gemachte Nest ein bisschen, musste ich nur noch eine Fläche finden. In Anführungsstrichen nur noch, so ganz so leicht war das auch nicht. Aber das ging dann doch recht schnell.
Aber haben wir eben so angerissen, bevor wir losgelegt haben, ist es denn in Hamburg rechtlich schwierig? Weil das hat mir der Stefan Gabe von der Ginsul Distillery erzählt, dass es halt eigentlich so, der, das Amt, ich glaube Altona war es, hat gesagt, nee, Stadtgebiet, Distillery geht nicht. Und da musste er halt lange daran arbeiten, bis sie verstanden haben, aha, ist klein und so.
Ja.
Ist das bei einer Brauerei ähnlich?
Ja, es ist schwierig.
Aber nicht wegen Explosionsgefahr, das gibt es hier nicht.
Ja, also das zum Glück nicht, das wurde mir dann auch gesagt. Ein Glück brennen sie da nichts, sonst wäre das nicht so ganz so leicht. Es ist auf jeden Fall für die Neuland, auf jeden Fall. Also die sehen Brauerei oder Brennerei und denken dann immer gleich an die Schwerindustrie und alles, was damit einhergeht, an Problemen und Gefahren. Und dann muss man auch lange gut zureden und erklären und dann geht das aber meine Erfahrung war, dass das dann auch recht gut ging. Natürlich mit den üblichen Wartezeiten und den Behörden wie soll man sagen, ja, die Kreise, die das dann immer gibt, bis dann auch alle wirklich das abgesegnet haben. Ich hatte nie das Gefühl, das wird nichts, sondern das war immer nur eine Frage der Zeit und Geduld, Geduldspiel. Ja.
Ja. Wann konntest du deinen Traum sozusagen?
Dann konnte es losgehen.
Ja. Loslegen, also umsetzen. Ja. Und jetzt heißt es Bullshit und ich sag mal, wie ist. Also, ich erzähl's dir, aber was ist die Philosophie denn? Wie sagst du, was, wenn jemand Bundeship beschreiben solltest, was ist so dein.
Ich habe lange gesucht nach einem Namen. Ja. Ist ja eigentlich immer so, dass das so.
Aber ich meine, Name und Konzept. Ist.
Ja, aber es gehört ja beides eng zusammen.
Total.
Und für mich war einfach wichtig, dass so. Ja, immer der Bierbezug muss natürlich da sein. Der lokale Bezug war mir extrem wichtig. Das Regionale natürlich auch, irgendwo, wo man sich so ein bisschen eingliedert als Konzept. Dann, so,
das, ich weiß sofort, was ein Bundeship ist. Ich finde es extrem gut
Das bringt halt alles zusammen. So, ne? Ja. Das bringt das Heimatliche zusammen, das Bier ist natürlich dann mit dabei und irgendwo auch das Lokale, dass man halt hier in der Hafenstadt ist und das drückt das natürlich alles aus. Und dann habe ich natürlich auch ganz bewusst den Namen noch so ein bisschen so gewählt, dass man sieht, dass eigentlich ist es ja, ein Bundeschiff ist ja Schiff in der Flasche.
Genau.
Mir ist es ja eigentlich umgekehrt. Ja. Und das ist jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen subtiler als nötig, aber es drückt halt auch aus, dass man weg von diesem Konservativen kommt und das halt auch umdreht und sagt, lass uns mal nach außen gucken, weiterentwickeln. Das ist alles, die Bierwelt in Deutschland ist viel zu lange nach innen gekehrt, auf sich selbst fokussiert gewesen. Das muss man wieder. Schon Luft rein, Leute müssen wieder am Tellerrand gucken. Das alles steckt da so ein bisschen mit drin, für mich jedenfalls. Und soll da zum Ausdruck kommen.
Aber wenn du jetzt, also ich weiß nicht, gibt es so eine, wie du sagst, also für mich ist Craft Beer natürlich erstmal ein Riesenthema, sehr schnell geworden. Mhm. Jetzt bin ich da natürlich so halb ein bisschen drin, weil ich natürlich auch gewerblich sozusagen das verkaufe und mich auch einfach interessiert. Ja. Ich glaube aber, ich würde mich nicht als Bierprofi bezeichnen, ich glaube, da haben andere Leute viel mehr Ahnung. Aber gibt es so, wo du sagst, wenn ich Leuten meine Art der Biere zu machen beschreiben soll, wie würde ich das machen? Gibt es da irgendwie, wo du sagst, das ist der Bullshit-Style? Gibt's das? Kann man das machen bei dir oder ist das ein bisschen zu.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das ist bestimmt.
Ein bisschen zu plakativ vielleicht.
Das ist schwierig, denke
schwierig,
ich.
Ne?
Es gibt schon Brauer, die haben ganz bestimmte Vorliebe, was Biere angeht. Ja. Machen da auch, also jetzt keine, gehen da nicht von weg, machen dann zum Beispiel nur Ales, nur hopfenlastige Biere.
Und du magst auch die Vielfalt, das sehe ich an deinem
Ja, ich mache halt schon, ist recht breit aufgestellt.
Ja.
Und ist mir auch von sich, macht das aus Spaß. Ne? Das macht Spaß.
Ich wäre es auch langweilig.
Ja, also ich will auch eigentlich weg von der Idee, dass ein Bier immer gleich schmecken muss. Das ist für mich so eine Schlussfolgerung, die stört mich.
Das finde ich auch richtig.
Ja, das ist halt, man geht ja auch nicht ins Restaurant und erwartet eigentlich, dass es immer auf den Punkt irgendwie nach was Bestimmtem schmeckt. Sondern
es gibt Menschen, die denken, das ist gut, aber ich finde.
Ja, es gibt natürlich Ausnahmen und das ist ja auch abgedeckt, der Markt, das ist ein Thema.
Ja.
Da gibt es ja Fastfood und alles Mögliche. Bei mir ist das eigentlich ja auch abgedeckt. Aber es ist ja viel spannender, wenn man die Nuancen dabei hat. Und Apfel schmeckt auch nicht immer gleich. Das ist alles so ein Verständnis dahinter, was ein Bewusstsein irgendwo auch, was sehr wichtig ist, um diese ganze Bewegung eigentlich auch mitzutragen.
Ja. Wie viel Biere machst du mit den Unterschieden?
Ich habe jetzt 8 Sorten, davon sind 4 saisonal.
Mhm.
Heißt eigentlich, zu jeder Jahreszeit werden es ungefähr 6 Biere. Dazu kommen dann noch ein paar experimentelle Sachen. Hatte ich schon gezeigt, ein IPA mit Kaffee.
Genau,
oder
das habe ich gesehen.
Weißbier mit Kürbis und so, das ist dann schon noch eine Zugabe.
Wir verlassen das deutsche Reinheitsgebot.
Das wird einfach mal weggeschwemmt.
Aber wie ist das denn mit dem Reinheitsgebot? Dann darfst du das dann Bier nennen? Ist es, weil es so klein ist, egal? Oder?
Man kann Ausnahmeregelungen beantragen, das geht. Ist ein bisschen abhängig vom Bundesland, ist auf Länderebene geregelt.
Also in Bayern wahrscheinlich.
In Bayern kann man sich den Weg sparen.
Ja.
Und es gibt auch das Braun, weil die da recht, recht knallhart sind. Ja.
Naja.
Haben schon einige Kollegen am Leibe erfahren müssen. Und hier in Hamburg, Berlin, Niedersachsen, das sind alles so, sag ich mal, die guten Ecken dafür.
Okay. Das coole Craft, wir kommen aus dem Norden und aus Berlin. Also,
das ist ja nicht umsonst die freie Hansestadt. So. Verstehe. Muss uns nicht an bayerisches Reinheitsgebot halten hier. Meiner Meinung
nach. Okay. Aber ansonsten muss es dann, wie muss es dann genannt werden?
Man muss es ja gar nicht
Genehmigung
benennen.
Achso, also, dann verkauft es einfach Buddelschiff drauf und dann sagen, wird wohl was Bier-ähnliches sein.
Es ist, ja, vermutlich Bier.
Ist das bei dir schon so? Aber deine Sachen dürfen alle Bier heißen, weil in Hamburg oder gibt es schon Produktbilder?
Die Standardbiere sind oder wären, sagen wir mal, alle reinheitsgebotkonform, wenn es denn.
Ja, wie viele Standard sind?
Also die Pilz, Schwarzbier, Weißbier, Rotbier. Und dann das Saison India Pale Ale, und das Baltic Porter.
Ja.
Ja.
Okay.
Also das hätte jetzt da keinen, würde jetzt keinen Konflikt geben, wenn mir das oder den Kunden inhaltlich was bedeuten würde. Aber wie gesagt, das sagt nichts in der Qualität.
Mhm.
Und dementsprechend steht es auch nicht drauf.
Ja. Das heißt, dein Pilz heißt wie?
Mitschneider.
Mitschnagger?
Ja, Mitschnagger.
Und dann gab es als Schnagger gab's das Rotbier. Was ist ein Rotbier?
Ein Rotbier ist ein, ja, das hat so ein bisschen, also einerseits Nürnberg recht bekannt oder eigentlich traditionell da verwurzelt. Wiener Lager nennt man das auch.
Wiener Lager?
Wiener Lager ist so ein recht sehr malzbetontes, untergäriges Bier, was auch einen hohen Karamellmalzanteil hat, dadurch die Farbe, das rötliche im Bier. Und ja, ist dementsprechend süffig und eigentlich eher süß.
Weil so ein Karamellton mitkommt?
Ja, Ton, aber auch der Geschmack davon.
Okay.
Ja, ist es, Karamalz zum Beispiel, okay. Ist es ja recht süß und karamellig.
Ja, ist Alkoholgehalt normal, wie normales Pilz?
Ja, nee, ist eigentlich.
Also, da gab es Schwarzbier drin?
Richtig, also die liegen bei mir alle knapp über 5. Schwarzbier ist, wie der Name schon sagt, auch untergierig mit Dunkelmalzen, die dann halt die kräftige, dunkle bis schwarze Farbe reinbringen.
Okay.
Auch ein Bierstil, der in Deutschland sehr in den Hintergrund gerückt ist über die Jahrhunderte,
ja.
Und eigentlich jetzt nur noch mit der Marke Köstritz verbunden ist.
Stimmt, das ist so die große
Bekannte. Das ist so die, was eigentlich den meisten Leuten, wenn, dann nur ist Köstritz eigentlich bekannt als Schwarzbier oder fast schon Synonym.
Ja.
Und dann ist es halt schon, da geht halt schon noch einiges mehr. Und bei mir jetzt so ein bisschen Richtung tschechisches Schwarzbier, was ich persönlich sehr gerne mag. Es ist ein sehr angenehmes, weiches Bier, sehr vollmundig.
Was und kann man das beschreiben, was der Unterschied ist? In der Machart, warum es anders ist?
Oder? Es ist weniger Röstaroma, weniger bitter, okay. Und hat aber schon so das Spektrum an dunklen Malzaromen mit dabei. Bloß hängt das, also nichts, was so dominiert. Das ist halt schön im Hintergrund.
Ja.
Das ist immer ein sehr schön trinkbares Bier.
Und das vierte reguläre war?
Das ist dann das Weißbier.
Weißbier.
Der Blanke Hans.
Und wie heißt denn das schwarze? Entschuldigung.
Das heißt Kohltrimmer.
Ja,
also alles so Namen, die schon auf jeden Fall stark regional.
Wir müssen hier so runter schnacken, ich merke das schon.
Ja.
Logisch. Ja, ist ja auch wichtig. Ne?
Ja, absolut. Und Blanke Hans, also das, da muss zum Beispiel stehen, ich jetzt oute mich als absoluter Laie. Weißbier und Weizenbier.
Ja.
Unterschied? Nur der Name oder?
Ja.
Okay, weil ich habe das mal so. Also ich habe das nie ganz sortiert im Kopf.
Ja, in Bayern würde keiner Weizenbier sagen.
Also ein Weißbier, und hier sagen wir Weiß.
Das ist eigentlich eher so die, sagen wir, der übliche Begriff ist Weizenbier, aber in Bayern ist es halt Weißbier.
Okay. Wieder was gelernt.
Die haben sogar die gleiche Etymologie, also sie heißen sogar beide gleich. Es wurde nur anders verortet.
Ja?
Ja, okay. Genau, wahrscheinlich gibt es auch noch genaue Regeln, wenn man welchen Begriff nimmt.
Ja. Also ich war mal so verwirrt, aber gefühlt schmeckt das für mich ungefähr, also je nachdem, wer es macht, aber ähnlich.
Ja.
Deswegen dachte ich mal, ist das ein Unterschied oder nicht?
Ja.
Aber Witbier aus Belgien ist eine andere Stilistik oder ist das nur ein anderer Name?
Ist der gleiche,
je nach Hersteller kann
das sein. Ist die gleiche Biersorte so, okay. Also Weizenbier, sagen wir mal, wenn man das jetzt als Begriff nimmt, mit Weizen gemachtes Bier.
Ja.
Und nennt sich halt Witbier.
Ja.
Da drüben ist eine andere Hefe in der Regel, dadurch geschmacklich auch klar anders als ein bayerisches Weißbier oder ein amerikanisches Weißbier gibt es auch noch. Ist auch wieder ein anderer Hefestamm, der wiederum einen anderen Geschmack reinbringt. So.
Okay.
Aber jetzt, von der Grundidee sind es halt alle Biere, die so in der Regel schon deutlich bei 50% und mehr Weizenanteil liegen. Das ist,
Ist nicht glutenfrei, Max.
Vermutlich nicht.
Gibt's welches? Hier ist glutenfreies Bier. Ist das
ja,
ein Thema?
Ja. Ja, das ist ein Thema.
Das wird gerade riesig, ich merke das.
Das ist ein großes Thema, weil man, ich glaube, der Anteil der Bevölkerung, der da mit dem Gluten Probleme hat, bei 1-2% liegt.
Aber in der ist es weniger, aber ja. ich glaube, es geht sehr viel um Ernährung und dass viele sagen, Weizen ist schwierig sowieso, wird gebannt. Also ich glaube, diese ich weiß nicht, ob der Name vergessen, der Krankheit liegt, glaube ich, unter 1%, vielleicht 2%.
Zöliakie, ja, ich glaube, man trennt dann noch die wirklich akut.
Genau, aber ich glaube einfach in der Wahrnehmung, weil das gerade so ein Thema ist, dass irgendwie Glutenernährung,
ja,
ich lasse mal so im Raum stehen, ob das jetzt, aber dann...
Wie macht man denn glutenfreies Bier?
Es gibt Getreidesorten, die das wenig bis gar nicht haben, also Hirse ist zum Beispiel. Ja. Ist ja glutenfrei.
Aber es ändert ja auch immer den Geschmack, oder?
Würde es auf jeden Fall. Aber gut, es ist beim Bier ist ja das Schöne, es wird überall auf der Welt gebraut und jede Kultur hat so ihr Mittel gefunden, das zu machen. Und Hirse ist in Afrika sehr verbreitet als einheimische Getreidesorte. Dementsprechend muss man eigentlich nicht weit gucken. Jetzt ein Hirsebier gibt es schon seit tausenden von Jahren wahrscheinlich. Mhm. Und ist halt. Also geschmacklich was anderes, klar.
Mais oder weiß nicht.
Ja. Aber das ist auch wieder irgendwas, das kann eine große Brauerei gar nicht machen, weil die Technologie und die Brauerei ist ausgerichtet auf 1, 2, vielleicht 3 Biersorten.
Ja.
Und das würde ich von der Menge auch gar nicht gehen. Ja. Wird man das von großen Brauereien nicht sehen. Oder es wird dann getrickst, man kann natürlich dieses Protein, was es ja gar nicht ist, enzymatisch auch abbauen.
Also man braucht nochmal das Bier und haut es dann raus.
Behandelt das nochmal nach, das ist natürlich dann wieder unschön. Das
ist eigentlich ja gelogen, weil man will es eigentlich gleich drin haben. Ne?
Ja, das ist ein glutenbefreites Bier.
Ja. Da wollen wir fachlich korrekt sagen.
Ja.
Und dann hast du Pale Ale.
Ja.
Wie kann man einem Laien, so wie jemand wie mir fast, Pale Ale erklären?
Das ist im Prinzip ein helles von der Insel, ein britisches Helles, auch ein ganz alter Bierstil und unterscheidet sich eigentlich von Standard-Hellen durch den hohen Anteil an Hopfen.
Ja.
Das englische Pale Ale ist ja schon traditionell stark gehopft und dann gibt es noch amerikanische American Pale Ale und wiederum die Hopfensorten sind dann amerikanische, was eigentlich so das gängige Pale Ale heutzutage ist, was jeder braut, weil die Sorten doch irgendwie sich deutlich absetzen, sehr fruchtig sind und sehr gut ankommen.
Genau.
Englische Hopfensorten sind schon ein bisschen spezieller.
Weil die hat diese dominante Fruchtigkeit, nicht die sind schon ein bisschen
anders, floral, ein bisschen erdig.
Ja.
So schon
ist der Lafrak
unter
den Pale Ales.
Ja, also ein bisschen was das Torfige am Whisky ist.
Sowas,
können englische Hopfensorten auch ganz gut.
Gibt es da eine Unterscheidung zwischen Pale Ale und Indian Pale Ale?
Ja, im Prinzip ist das ja eigentlich die Exportversion.
Ja.
Dementsprechend kräftiger und.
Ich dachte, das musste etwas mit der Anzahl des. Gibt es da nicht so ein Messwert für Hopfen oder für Bitterkeit?
Das kann sein, dass da ein paar. Dass da so.
Ein
Richtbereich existiert, aber das ist, glaube ich, nicht so entscheidend. Ja. Ist einfach in der Regel stärker gehopft und.
Also dann, wie gesagt, dein IPA gefällt mir extrem gut, das verkaufe ich auch gerne. Und weil das hat echt eine schöne. Ja, es hat ja dieser schräge Effekt, dass es so bitter wird, dass es dann fruchtig wird. Ne?
Dass sich das Zusammenspiel ist wichtig, ne? Dass man eine Balance hat von Bitterstoffen, Malzkörper, die Süße, die darin noch drin ist und dann die Fruchtaromen. Das passt schön zusammen. Ja, man kann dann wirklich echt extrem bittere Biere haben, die dann aber wirklich trinkbar sind.
Ich hab so mitgekriegt, wenn man jetzt im Craft-Beer-Bereich an der Bar mitreden will, so mitschnaggermäßig, ich bin vorne, ne? muss man immer wissen, welcher Hopfen das ist.
Ja.
Es ist so wie, weiß ich nicht, wie die Motorisierung des Autos früher.
Ja.
Du musst wissen, welcher Hopfen ist in dem Bier.
Ja.
Was gibt's damit? Was arbeitest du mit?
Allem. Mit allem, was ich kriegen kann. So. Das ist,
ist das auch schon hart? Wird das schon gedealt? Ist das schon, was ich kriegen
kann? Ja, es geht schon in die Richtung.
Nee, du kriegst nichts mehr, wir haben nicht mehr und so.
Ja,
ist das so?
Ja, doch.
Handgepflückter Premium-Hopfen?
Ist schwierig. Ja, man muss auf jeden Fall gut vorausplanen, was man braucht.
Ja.
Und,
das ist cool. Also,
einige Sachen, gerade Neuseeland, ist unglaublich schwierig zu kriegen. bis gar nicht zu kriegen. Und, ist auch weit weg. Ist nicht nur weit weg, ist auch einfach so, dass die da die Anbaugebiete sind begrenzt, beziehungsweise schon ausgelastet und jeder will das Zeug. Ja. Und dementsprechend kriegt man das nicht mehr.
Kann man offenbar gut lagern? Also kann man sich da einen Jahresvorrat ankaufen?
Ja, auf jeden Fall. Das ist schon sehr gut lagerbar, ich glaube 3-4 Jahre. Ja. Wenn das vernünftig verpackt ist, nicht geöffnet.
Der ist dann aber, muss ich fragen, der ist getrocknet, ne?
Oder das ist getrocknet das? Und dann unter Stickstoffatmosphäre gepackt.
Da kann man den ein bisschen lagern. Und,
das geht schon ganz gut. Das ist nur die Sache, wenn man
einmal. Du musst es jetzt wissen, ob du in 4 Jahren 10-mal so groß bist.
Ja.
Um es vorzubestellen.
Dann muss man rechnen.
Ja. Ist das ein limitierender Faktor beim Wachstum? Hopfen nachzukriegen, guten?
Ich würde nicht sagen limitiert, aber man muss flexibel sein. Ja. Oder sehr gute Connections haben. Oder beides.
Also es gibt schon so einen fast einen schwarzen
Beides Markt, ist der goldene.
Ja, es gibt, das nennt sich schon, das ist halt auch ein Spot-Market.
Ja.
Und es gibt einen Contract-Market.
Okay.
Und man muss eigentlich beides so ein bisschen.
Wird da auch schon mit spekuliert?
Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass viele Brauereien einiges extra kaufen, wenn sie können, um sicher zu gehen, dass man es da hat.
Okay.
Lustig. Aber bei dem anderen Hopfen, Gott erhalts, bei dem Getreide ist auch schon.
Ist, ja, das ist dann eher so eine übliche Situation, wenn eine ganz schlechte Ernte kommt, dann muss man schon aufpassen. Aber also jetzt bei meinen Mengen nicht. Aber ja. Größere Brauereien.
Gibt es da extreme Preisschwankungen, wenn die das natürlich dann für den Preis hart. Ne?
Das habe ich nicht auch wirklich spekuliert.
Kann ich mir gut vorstellen, weil also wenn man wirklich große Mengen benötigt, dann ist das ein Thema. Für kleine Brauereien wie mich jetzt oder in der Größe ist das überhaupt kein Thema. Also Hopfen meine ich auch nicht. Aber es wird dann schnell eins, wenn man wächst. Das ist schwierig.
Kommt es bei dem Getreide auch darauf an, was das speziell für eine Sorte ist? Oder ist irgendwie Weizen?
Ist noch Gerste? Nicht so weit, aber es gibt auf jeden Fall verschiedene Sorten. Es gibt sehr viele verschiedene Sorten. Es gibt eine Sommergerste, es gibt eine Wintergerste, es gibt beim Pale Ale in der Regel auch so 3-4 Sorten, die, wo man schon darauf achten kann, was man nimmt.
Okay.
Aber ist Bio da ein Thema?
Auch, ja.
Was kaufst du, wenn ich fragen darf, oder ist Betrieb gehandelt?
Ich habe, ja gut, es gibt ja hier im Norden nicht viel an Metzereien, nicht mehr gar nichts eigentlich. Also, es gibt zwar in Hamburg eine, Tivoli, eine alte, die auch eigentlich echt schön ist, ein schönes Gebäude direkt bei der S-Bahn-Station Heidelstedt. Aber
das ist eine Melzerei.
Die gehört mittlerweile zum Konzern und hat leider nicht den Weg gewählt, so wie Weiermann zum Beispiel in Bamberg, sich auf Spezialmalze zu konzentrieren. Gut, der Markt war noch nicht da dafür, aber da besorge ich mir ein bisschen Malz aus der Ecke hier, aus Schleswig-Holstein und Dänemark kommt das. Die meisten Spezialmalze kommen aus Bayern.
Mhm.
Cool. Ich habe noch was aus Schottland über einen Kontakt von mir, was ich für meine Ales nehme. Mhm. Weil ich der Meinung bin, dass das auf jeden Fall anders schmeckt, sich auch anders verarbeiten lässt, man kann anders brauen damit. Es geht.
Gibt es da auch schon so eine Craft-Melzer-Bewegung jetzt? Oder machen das viele selber?
Ja,
die machen schon weiter.
Die sind schon immer ein Weiter. Ja. Auf jeden Fall. Ja.
Aber wir haben auch früh angefangen, oder?
Ich kann mir gut vorstellen, dass das hier kommt, weil doch viel Know-how da ist. Und
dann bleibt noch das Wasser. Ne? Das kommt aus der Lüneburger Heide, wenn du im richtigen Moment das Wasser auftrittst. Hat mir Stefan Gabe erzählt, das stimmt, weiß ich nicht. Er sagte, im Westen von Hamburg, wenn du zu so und so kannst, im Westen wegkippen, in Infern kommt immer Wasser aus der Lüneburger Heide.
Ja, es gibt verschiedene. Es hängt davon ab, wo man ist. Also hier ist Stelling ist wohl immer gleich.
Okay.
In Altona ist es noch anders, glaube ich.
Okay.
Das ist eine Welt für sich.
Okay.
Die Ventile, oder man muss da unten was machen. Auf jeden Fall wäre Lüneburger Heide schön, weil das natürlich doch deutlich weicher ist als jetzt.
Das ist schon ein Unterschied, wenn das Wasser.
Ja.
Wie ist es mit anderen oder vielleicht nicht klassischen Getreidesorten oder vielleicht alle irgendwie Gräser oder geht das auch? Was müssen die?
Aber dann darf es nicht Bier heißen.
Ja, dann kommt man natürlich wieder in die Sphäre. Ja, aber gehen tut das natürlich. Ist ja auch historisch jetzt nichts Neues mit Kräutern, Gräsern und sonstigen botanischen Mitteln zu arbeiten. Das war ja auch dann. Oft wichtig für die Haltbarkeit.
Ja.
Hopfen war ja eigentlich auch in der Regel oder wurde erst benutzt, um das Bier haltbarer zu machen. Und der Geschmackseffekt hat sich in Deutschland ja eigentlich erst im letzten Jahr ergeben.
Upsi, eine kleine Spitze in Richtung der Fernseh.
Ja, also sonst, also Hopfen gleich herb. Und dass das auch noch was schmecken kann, aromatischer Natur, das ist dann einfach mal irgendwie hauptsächlich vom Boot gefallen. So.
Brauchen Leute dann auch mit irgendwie wildem Weizen oder so irgendwie
Vorformen? Ja, also Dinkel ist ja glaube ich da recht nah dran an so einer, also einer ursprünglichen Weizenart. Ja.
Okay, cool.
Und da gibt es schon viel. Und hoffentlich auch noch bald viel mehr. Das ist ein weites Feld. Ne? Ja. Weiß ist, finde ich, ein interessanter Bereich.
Wenn ich jetzt dein IPA, was für ein Hopfen ist da drin?
Ich wechsle das ein bisschen durch. Also ich habe in der Regel, also Galaxy finde ich super, benutze ich gerne.
Genau, finde ich super.
Mosaik
ist ein
Es klingt halt auch wie Cannabis, sagt das auch mal oder so.
Das riecht auch so. Ja.
Das klingt sind die auch verwandt eigentlich?
Jetzt erklärt das einiges mit dem Brauen oder so.
Die sind verwandt, ja.
Cannabis und Hopfen sind verwandt. Ja.
Die sehen doch so ähnlich aus.
Cannabis, das stimmt. Ja. Die Familie.
Das ist okay. Warum ist das eine eigentlich so geregelt und das andere wird überall? Die Bayern wieder.
Haben wir noch einen Bereich vergessen, der auch im Reinheitsgebot nicht drin ist, weil es noch nicht bekannt war zu der Zeit, Hefe bzw. vergärender Organismus.
Ja.
Und da ist auch noch gar nichts eigentlich getan. So, ich meine jetzt saure Biere.
Ja. Die Craft-Hefen-Dealer.
Wilde Hefen, Bakterien,
der ganze
belgische Bereich, der ist hier noch gar nicht.
Das ist super spannend, weil das auch in dem Bäckerbereich so verwandt
wird. Und bei den Podiums ist das auch die Geschichte. Ne?
Ja. Da werden ja Sauerteige über Generationen fortgegeben und jetzt ist alles in Großdingen.
Ja, klar, ich meine, das sind auch so Mikrokosmen. Ne? Gerade so eine Bäckerei früher, glaube ich.
Ja.
Wenn du da mal richtig sauber gemacht hast, dann ist das Brot nicht mehr das gleiche.
Ja.
Dann schmeckt es nicht mehr.
Oder wahrscheinlich nicht. Ne?
Ja, im positiven Sinne. Weil
in
der Brauerei in Belgien ist es auch. Die ganzen Brauereien, die hüten sich da auch. Mhm. Da mal richtig.
Nicht mit Chlorex ran.
Gibt es da auch so Starterkulturen wie im Bäckerbereich?
Gibt es auch.
Ja, okay. Also die wird dann irgendwie auch separat.
Ich weiß gar nicht, ob du das so weißt oder so weiß, aber was sind denn die direkten Tricks beim Bier machen? Also. Die großen von
Dreck.
Ja, beim Schnaps machen gibt's das. Ne?
Ja.
Rum kommt Zucker rein und irgendwelche schlimmen Filtrierungen und so. Ja. Es gibt so ein paar von den, nicht alle natürlich, aber es gibt so die Tricks der Großen.
Ja.
Gibt's so, wo du sagst, aha, hier, das ist typisch für ein großes Bier, was ein bisschen hingefummelt
wird. Also Tricks, bei großen Brauereien ist das Thema, glaube ich, Effizienz und Kosten.
Ja.
Ich würde es jetzt nicht Tricks nennen, aber da wird natürlich schon versucht, überall noch was rauszuquetschen.
Ja.
Und da sind schon so ein paar Sachen dabei, wo man sagt, so, muss eigentlich nicht unbedingt sein.
Das heißt, von den Rohstoffen wird dann auch irgendwie...
Ja, Rohstoffe oder so Wiederverwertung von eigentlichen Abfallprodukten, da gibt es schon viele Wege.
Jetzt wird es interessant.
Okay. Ist für kleine Brauereien nicht relevant. Also Tricksen bringt einem ja nichts.
Ich weiß ja, das sind ja noch legal, es ist ja nicht illegal.
Ja, klar, das
ist aber es ist natürlich das, was dann so am Ende des Tages manchmal die Spreu vom Weizen.
Ja.
Es fängt beim Gin dann, ob ich.
Haha,
ob
ich die tolle Wortwahl.
Ob ich die. Schnauze. ob ich die Botanicals frisch oder ob das alles irgendwie.
Ich denke, man kann da ein bisschen Kreativität vielleicht mal an den Tag legen zum Teil. Oder man kann auch mal, was ja jetzt. Ich überlege gerade mal. Beim Whisky ist das natürlich ein Riesenthema, Blends.
Ja.
Muss jetzt nicht so sein, dass man mal was Schlechtes irgendwie versucht wieder trinkbar zu machen mit Verschneiden. Aber beim Bier kann man natürlich auch verschneiden.
Ja.
Und ich denke, vielleicht macht da mal jemand aus der Not eine Tugend, aber ich denke, es ist auch ein interessanter Weg, um mal neue Geschmacksrichtungen irgendwie reinzubringen.
Und das wäre auch im Reinheitsgebot gedeckt, oder?
Im Prinzip schon.
Wenn du jetzt hier deine vier Biere zusammenschütten würdest,
die vielleicht einzelnen Bestandteile alle konform sind. Ne?
Ja, stimmt.
Aber ist, der eine große Tank gerettet.
Ja, das ist, wenn mal was schief geht, dann überlegt man natürlich, was macht man jetzt.
Ja.
Ich hatte jetzt noch nicht so in der Richtung das Thema.
Ja.
Oder ich würde, glaube ich, wenn dann auch eher das Gulliventil mal aufmachen. Das, weil letztendlich, was hat man denn da noch zu gewinnen? Das ist so eine kleine Menge.
Ja.
Das kann ja gut vorkommen. Ne? Ein bisschen Risiko muss man auch, Risikobereitschaft muss da sein. Und wenn da mal was schief geht, dann.
Pale Ale, Indian Pale Ale und dann waren noch zwei.
Saison, Brügge.
Was ist Brügge?
Das ist das Saison.
Ja, aber was ist die Mache? Was siehst du
das? Das ist halt ein alter belgischer Bierstil, heller Bierstil, der man kann es mit Langbier übersetzen, das ist echt recht leicht zu trinken.
Also jetzt im Sommer.
Im Sommer super.
Brügge.
Ja, hat ein bisschen, hat eine feine, recht was Saures mit dabei. So.
Ja.
Die Hefe ist wirklich da das Dominante in dem Bier. Ein bisschen Hopfen, ein bisschen Malz, aber die Hefe ist wirklich das Besondere. Eine recht ursprüngliche Hefe, recht alter Hefestamm, der dementsprechend recht große Anzahl Äste.
Hast du in Belgien geklaut oder was ist so?
Ein kleiner Abstrich hier. So.
Würde ich, wäre ganz schön mal zu machen, ehrlich gesagt. Sich selber mal eine kleine Hefebank anlegen. Ja, das ist sehr aufwendig, aber ist natürlich einmal kostensparend und auch irgendwo interessant.
Ja.
Aber nein, es gibt schon für jeden Bierstil, jede Hefe kommerziell zu bekommen. So,
das und der Nummer, was ist das vierte Saisonbier?
Das ist dann das Baltic Porter.
Was ist das?
Das ist auch ein traditioneller Bierstil aus dem Ostseeraum, wie der Name schon sagt. Ist ein bisschen, ist vermutlich aus dem englischen Porter hervorgegangen. Also ein Starkbier, dunkles Bier.
Aber auch eher dann, weil du sagst, Saisonbier so sommerlich? Also dass man sagt,
nee, im Gegenteil.
Das ist eher schon Winter. Hätte ich das jetzt eingeschätzt.
Ja, das ist dann eher was für eine kältere Jahreszeit. Ich glaube, traditionell gab es die nicht so unter 8%.
Ja.
8% und aufwärts. Und unterscheidet sich vom englischen Porter eigentlich dadurch, dass das nicht so stark gehopft ist.
Ja.
Eher so Richtung Bockbier geht. Sehr süß, sehr malzlastig.
Mhm. Dadurch auch zugänglich.
Boah,
nee,
schon
speziell. Ich habe das noch nicht probiert.
Ja.
Ich habe mal die anderen, probiert, aber da bin ich sehr gespannt drauf.
Ja, ist auf jeden Fall, kann man schon fast sagen, dass es zugänglicher ist so für den deutschen Biermarkt.
Okay.
Aber weil es halt wirklich Ähnlichkeit hat mit dem Bockbier.
Ja. So. Ist aber schon seit einem Jahr hier,
ja,
ungefähr.
Genau.
Und ihr seid, darf ich fragen, du bist zu zweit, zu dritt, also einer füllt ja die ganze Zeit fleißig im Hintergrund.
Ja, genau.
Ich habe mir das eben angeguckt.
Ja.
Also falls es Störgeräusche gibt, hier muss mal gearbeitet
werden. Arbeit, genau.
Ja. Genau. Wie viele Leute hast du, wie viele Leute seid ihr? Ist das alles noch One-Man, Two-Man, Three-Man?
Ja, es ist eigentlich One-Man. Ich habe natürlich schon ein bisschen Aushilfen. Und denke mal, ich hoffe mal, dass ich dieses Jahr dann auch noch ein, zwei Leute mit ins Boot hole. Auf die Brücke.
Komm mal hier. Und hin so ein Ding.
Ja, nee, wäre schön, weil das ist schon viel Arbeit. Ja.
Ich habe das ja eben gesehen, das ist ja tatsächlich
Handarbeit.
Die Flaschen waschen, also wenn du hier dann die Paletten kriegst,
ja.
Da steht ja einmal also so ein Turm voller Neuflaschen, die müssen dann alle per Hand auf die Waschanlage, weil das natürlich alles noch Lösungen sind, die nicht von komplett automatisiert sind.
Genau.
Wegen Größe und Preis.
Ja.
Und dann alles per Hand immer vier Stück einfüllen, voll machen, kommt ein Deckel drauf, trocknen lassen, was man erzählt, und dann etikettieren.
Genau.
Und alles per Hand. Ne?
Ja.
Wie oft fasst du eine Flasche an?
Das habe ich noch gar nicht gezählt. Will ich auch gar nicht.
Fände ich interessant im Verhältnis zu dem Preis. Also so, ich finde, das erklärt natürlich, weil es tatsächlich Handarbeit ist.
Ja, im Prinzip sind das drei Schritte.
Ja.
Reinigen, füllen, etikettieren.
Ja.
Ja. Ja.
Und was sind die Pläne für dieses Schiff? Weißt du, kann ja sagen, manchmal noch, ich weiß. Ich lasse das so erstmal die Kapazität viel gar nicht größer, oder?
Ja, das ist ganz normal, dass Wachstum jetzt erstmal Thema Nummer 1 ist.
Ja.
Und allein schon deswegen, weil man ja auch in der Regel klein anfangen muss, aus Kostengründen.
Ja.
Und das wird jetzt so die Herausforderung sein in den nächsten Jahren. Aber mein Ziel ist eigentlich, oder mein Plan ist es, nicht Wachstum als Ziel, sondern eine schöne Größe zu erreichen, wo man gut mitarbeiten kann.
Ja, das meine ich.
Bleiben.
Es gibt ja so diese.
Ja, ja.
Ich habe gerade so eine lustige Reportage, ich habe es leider vergessen, wie es hieß, ein Bier aus Amerika, die halt gesagt hat, wir machen nie größer, als irgendwie immer in den Top 10 oder so auf der Welt.
Ja.
Und es gibt dann, die verkaufen einmal am Tag so und so viele Flaschen und dann stehen Leute 4-5 Stunden vor dem Shop und kommen 800 Kilometer angefahren und jeder darf eine Kiste mitnehmen.
Ja, ja.
Verkaufen jeden Tag, ich weiß nicht, 160 Kisten oder so.
Ja.
Und dann sagt, größer machen wir das nicht.
Ja. Ja, es ist eine bewusste Entscheidung.
Und cool.
Also ich würde mich freuen, wenn das in die Richtung geht. Es ist jetzt ein bisschen früh noch alles, aber
ja,
das wäre eigentlich mein Ziel, mir persönlich, das auf so ein Plateau zu bringen und wo man flexibel ist, viele Sachen ausprobieren kann und eine ganz gute Größe zum Arbeiten hat. Sonst rennt man immer hinterher und dann irgendwann finanziell einfach
ein Riesen. Du musst die Balance finden, ja. Sonst hast du musst ja irgendwann. Das kannst du nicht lange durchhalten. Alles cool. Das ist auch gefährlich.
Das ist halt die Frage, muss man immer alles skalieren, bis zum Geld nicht mehr. Also
ja. Ja, aber auf ein vernünftiges Maß. Ja, dass du vielleicht sagst, okay, ich bin nicht ganz allein, wenn mal was ist, machen das auch zwei andere noch weiter, falls ihr mal in der Reibung aushalten
kommt. Also nicht Wachstum ohne Ende, sondern was nachhaltig ist.
Ja, genau.
Das ist schön.
Ja. Nee, das finde ich auch extrem wichtig. Ja. Ja. Absolut.
Sehr schön.
Ja, ich weiß nicht, was
für mich. Also was ich toll finde bei dir ist, sag mal, du bist keine Designbrauerei. Das hier ist alles anders als, das ist mal richtig rough.
Hallo Stefan.
Aber dann, ich habe nicht distilliert. Das finde ich aber auch cool. Also immer so, ich sehe jetzt nicht, dass du jetzt hier, außer vielleicht für Freunde, die großen Tastings im Haus machst und große Führung und viele machen ja dieses ganze Drumherum so viel Alarm.
Erlebnisbrauerei.
Und du sagst, nö, ich mach mal hier Bier in Flaschen und verkauf was mal.
Ja, das ist, ich habe da gar keine Zeit zu. Und,
Also finde ich unsympathisch. Das heißt jetzt, es gibt so keinen Beruf, es gibt keinen Raum, wo man Gespräche machen kann. Du bist halt hier in der Produktion.
Ist doch hier.
Ist die super Ecke hier.
Mit Logo.
Ja, ich finde das cool. Ja. Also das macht dir nicht unsympathisch. Das ist halt,
aber hier wird auch gearbeitet fürs Bier. So. Ja.
Das ist vielleicht noch die Frage, wie machst du es mit dem Vertrieb denn? Fährst du einfach gelegentlich rum?
Ich fahre rum gelegentlich. Ich habe auch einige, die gerne abholen, die jetzt auch natürlich nicht so weit weg sind. Ja. Und da bietet sich das an. Und
ich habe gesehen, es gibt jetzt auch gezapft. Also du hast Kecks, nicht für alles wahrscheinlich, oder für alle Sorten? Nee.
Im Prinzip für alle Sorten, das ist jetzt kein Problem. Ich mache das auf Anfrage.
Ja.
Und sind jetzt so eine Handvoll Kneipen, die das regulär drin haben. Fassbier und hoffentlich wird das mehr.
Wie lange ist ein Fass haltbar?
Also wenn es erstmal angezapft ist, dann sollte das schon so in 3-4 Wochen spätestens weg sein. Okay. Aber wenn es so steht,
halbes Jahr. Ich denke gerade an meinen Landgasthof, ob ich mal ein paar Fässer Buddelschirm mitnehme.
Also es gibt ja so bestimmte Einwegfässer. Es gibt Einwegfässer, die sind da sehr viel besser als Standard-Stahlfässer.
Ja.
Die sind, wie soll man sagen, Plastik und mit Beutel drin, lichtgeschützt.
Ja.
Und das kommt eigentlich nie in Kontakt mit der Außenwelt.
Ja.
Und selbst wenn es angezapft ist.
Ja.
Und das ist da eigentlich schon so sehr zu empfehlen. Ich denke, das wird sich auch durchsetzen in Deutschland.
Weil diese Kekse sind ja ein Pfandsystem, ne? Das ist ja ähnlich wie die Pfandflaschen.
Ja, zwangsweise, weil die halt unglaublich teuer sind.
Ja.
Ich glaube, der Neupreis liegt so um die 100 Euro für so ein Pass.
Genau, weil Verluste sind immer so bei den kleinen, weiß ich, 70 und bei den normalen.
Und der Pfandwert ist in der Regel auch nicht annähernd da, wo er nicht sein muss, vom Wert.
Ja.
Ja. Und gerade für Export, also Export ist das falsche Wort, wenn man natürlich jetzt irgendwie mal Kunden in einer anderen Stadt hat, Export nach Bayern, richtig, danke. Südlich der Elbe.
Genau.
Dann
hartes Exportgeschäft.
Bayern. Weiß man ja, dass man das fast nicht wiedersehen wird. Und dann ist natürlich so ein.
Aber ich wusste ja, es gibt also Einweglösungen und das würdest du auch anbieten.
Ja, ja.
Also wenn dir einer anruft und sagt, du, ich brauche
auf jeden Fall
10, 15 Liter Fässer, ein halbes Jahr haltbar.
Ja.
Und dann sagst du, füll ich dir ab, kannst du danach einen Misch, also die eindrücken oder irgendwas.
Genau.
Also, immer das ist und also das wusste ich nicht.
Okay.
Ich kenne das immer nur mit diesem Pfandsystem.
Ja.
Aber das wäre auch noch spannend. Wie kommt das jetzt, Leute dich überhaupt anrufen? Woher erfahren die überhaupt von Buddelchips und das kaufen kann oder so? Also wie läuft das Marketing?
Ich mache recht wenig bis gar kein Marketing.
Ja.
Wiederum kein Budget dafür und ich kann mich da nicht so richtig mit identifizieren. Mhm. Also mir ist das sehr viel lieber und auch mehr wert, wenn die Leute das für sich entdecken und weitergeben. Und Mund-zu-Mund-Propaganda ist klassisch. Ja klar, wenn man mal irgendwo jemanden trifft und da ist irgendwo eine gemeinsame Wellenlänge, dann mache ich auch gerne mal einen Besuch und stelle Biere vor. Und so ist es natürlich nicht, aber Marketing als solches.
Also es geht wirklich hier heute auf Maut
und dann das Produkt.
Wie viele Brauereien gibt es in Hamburg?
Weißt du
das? Also Holsten, ne? Also die große?
Ja, Holsten.
Dann riecht es immer in halb Hamburg nach so.
Mhm.
Ja,
wenn sie dann halb braun, was ja
nicht halt
so
einmal,
oft vorkommt, ist ganz interessant.
Astra gibt es nicht mehr, oder? Doch.
Wird auch gebraut, manchmal auch in Hamburg. Mhm. Mehr sage ich dazu nicht.
Und, mag die Spitze.
Ja, Mann.
Ja, ich habe da ein bisschen. Also der Mensch, der bei mir den Treber, also das gebrauchte Getreide abholt, das ist der gleiche, der auch bei der Holzbrauerei steht. Und da erfährt man mal so einiges. Das ist ja auch schon wieder interessant, dass der das eigentlich auch macht. Aber der ist auch bei Ratsherrn, der kennt, glaube ich, alle. Und ich glaube, wir sind zu dritt im Moment,
was das Ratsherrn, angeht. Ratsherrn, dich und Holzen?
Ja, wobei...
Weil es gibt ja viele, ähnlich wie beim Schnaps, viele, wo Hamburg irgendwie draufsteht, ist aber nicht drin.
Ja. Mehr wüsste ich jetzt nicht, wo aktiv gebraut wird, wobei Kervida jetzt kurz davor steht.
Genau, der will,
das haben wir auch schon. Kervida hat vielleicht auch schon, das kann sein, die haben ja jetzt die Freigabe bekommen.
Tschüss.
Was Schönes und auch höchste Zeit und je mehr, desto besser. Hier ist der Fassmoker, Fete ist auch auf dem Sprung, hört man so.
Okay.
Noch ein kleiner neuer Brauer.
Okay.
Man hört auch noch andere Sachen, mal gucken. Also, lass mich da auch überraschen.
Ja. Wen gibt es noch in Hamburg? Also die drei, dich, die
beiden? Dann gibt es noch von Freude, auch schon echt, auch schon ein bisschen länger.
Das heißt von klassisch Freundin oder von
Freude? Von Freude. Wie die Emotion.
Ja.
Glaube ich. Vielleicht hat es auch noch einmal
gut. Weiß ich nicht.
Weiß man nicht, was dahinter steckt. Lohnbräu. Dann gibt es den Brucifer, der braucht bei mir.
Das ist ja, da gibt es einen Namen, wie heißen die? Wenn die so rumfahren,
da woanders gibt's, ja, Kuckucksbrauer, Gypsy Brewer, Kuckucksbrauer.
Genau, Gypsy und Gypsy.
Genau, das ist, hatte ich ja schon am Anfang gesagt.
Aber du hast so nicht angefangen.
Ich habe so nicht angefangen. Ich glaube, ich habe ja Jahre als Brauermeister gearbeitet und das kam für mich nicht in Frage, ehrlich gesagt. Also da ist man dann auch mit einem gewissen Stolz dabei und dann möchte man das auch schon selber machen.
Das kann ich verstehen.
Glücklicherweise ging das ja auch.
Aber du vergibst schon dann so, sag mal, wenn du jemanden schätzt, dann sagst du, kannst du auch mal, wenn du sagst, es darf jemand bei dir mitbrauchen.
Nee, das ist eigentlich eher eine, das ist eine persönliche,
privat.
Das kommt aus einer persönlichen Ecke und auch jetzt.
Ja, das ist schön. Das ist auch nett.
Aber sonst ist das ja auch schwierig, ne, reinzukommen und insofern nicht ungewöhnlich, jetzt, dass so viele den Weg über Lohnbräu gehen.
Ja.
Um erstmal
zu starten. Was heißt denn Lohnbräu?
Lohnbräu heißt im Prinzip, dass man mit seinem eigenen Rezept zu einer anderen Brauerei geht.
Aber dann brauen die anderen das
für dich. Wo eine Kapazität da ist für sowas.
Externe. Darüber haben wir anfangs gesprochen, dass die meisten Biere im Moment halt fast alle von den, die alle sagen, wir sind hier so jetzt die coolen Neuen und alles.
Ja, das ist ja jetzt erstmal, ist ja erstmal nur ein Weg reinzukommen. Und sagt erstmal ja gar nichts über das Bier aus. Das kann gut oder schlecht sein. Das hängt dann wirklich sowohl von dem Rezept von dem Brauer ab, als auch von der Brauerei, die es macht. Und ich habe da selber keine Erfahrung mit, deswegen kann ich da einen schlechten Urteil abgeben.
Ich muss ja nicht. Aber ich finde es halt auch immer schöner, wenn ich sage, haben wir uns darüber unterhalten mit Spirituose, wenn ich weiß, das wird selber gemacht und da steht jemand hinter. Und es ist halt nicht so, dass, weil wenn die dann ihren Auftraggeber verlieren, oder das kann ja alles anwählen, den Gründen plötzlich, und dann schmeckt es anders, oder so, alles gut.
Jede Sache hat so sein Risiko. Und das ist natürlich erstmal ein viel überschaubar, also ein sehr überschaubarer Schritt, so, man hat keine Investitionen. Und das ist schon eine Ansage. Jetzt eine Brauerei, die kostet schon ein bisschen was.
Man darf so ein paar Jahre Spaß mit.
Ja, hoffentlich.
Das sowieso, aber ich meine auch so gedanklich und diese monatlichen Banktelefonate oder sowas. Ja, die wird schon.
Ja, gut. Es ist ja zum Glück nicht so wie ein Neuwagen, dass das dann gleich erstmal am nächsten Tag die Hälfte wert ist.
Das stimmt.
Und gerade jetzt, wo doch ein ganz hoher Bedarf an kleinen Brauereien da ist, kann man da recht ruhig schlafen eigentlich. So, auch wenn die Kiste an die Wand fährt. Dann
aber es wird noch mehr, oder? Glaubst du?
Ja, es geht ja gerade erst los.
Es geht gerade erst
los. Man muss ja gucken, also jetzt hatte ich ja schon gesagt, England kann man das gut beobachten. Das ist jetzt 2010, 2011 losgegangen, wo die jetzt sind. Gerade London, 5 Brauereien, als ich da war, 2011. Jetzt sind es über 70. London ist zwar, Hamburg ist nicht London, Berlin ist auch nicht London.
Das heißt, wir haben dann in 3 Jahren hier so 15.
Kann ich mir gut vorstellen, auf jeden Fall. Und ich denke mal, das geht gerade erst los. Aber hier ist jetzt noch ein bisschen das Problem, dass die großen Brauereien sehr stark mitmischen schon. Und da muss man mal gucken, wie sich das entwickelt.
Du meinst, sie jetzt alle so ein Fake-Label unter...
Fake
ist... Naja, ist ja vielleicht ein Fake. Also, das war jetzt vorstellt von mir gesagt.
Ja, den Touch von einer
Craft Beer.
Kleinen Brauerei.
Glaubst du, dass die, das ist ja bei allen Sachen so, bei Spirituosen, bei Bier, dass wenn Sachen plötzlich so ganz intensiv werden, also früher gab es nur die großen Fernsehbiere, jetzt plötzlich gibt es diese Vielfalt. Dann gibt es ja immer so die Theorie, dass die Leute relativ schnell irgendwann diesen Sättigungspunkt haben, also außer die wahren Freaks und die wahren, so die einfach Bock auf dieses Wissen haben, dass so der Kunde jetzt ein, zwei Jahre sagt, toll, ich trinke nur noch Gin Tonic, cool, und dann irgendwann, ist mir alles zu viel. Es gibt jetzt, dann bleiben halt so drei, vier über, die das Rennen mitgewonnen haben und die Großen vielleicht, oder haben da wieder ihre Zweitplayer platziert, die dann so, weil sie über zu... Ist das nur oder sagst du, nö, bin ich ganz entspannt, oder glaubst du, bei Craft ist das ähnlich?
Ist das eine Nische?
Ich weiß es noch nicht.
Es wird auch eine Nische bleiben, aber das Trendartige ist schwierig zu sagen. Eine Blase wird, die dann platzt, kann gut sein, aber also ich denke, das wird
auf jeden Fall. Ich glaube, solange man sich dann sauber aufstellt,
muss man ja auch nicht mitspielen.
Ich denke, einmal das, also konzeptmäßig, wenn man sich natürlich jetzt immer auf Marketing spezialisiert, dann muss man dementsprechend. Dann
reitet man die Welle, bis es alles geht.
Ja, was dahinter stehen haben. Und das ist wiedergekommen, um zu bleiben, auf jeden Fall.
Ja, freut mich. Also mir gefällt das sehr gut in der Bornemann Bar. Jetzt sozusagen die neue Vielfalt, wir haben es ja nur im Kleinen, aber ich finde es einfach schön jetzt wirklich. Für mich ist das ein absoluter Gewinn. Diese Vielfalt an Geschmackseindrücken jeden Abend zu variieren. Und einer der meistverkauften, und wir verkaufen ja sehr viel Boilermaker, weißt du, ob du weißt, was das ist?
Nee.
Das ist immer ein englisches, eigentlich ist ein Pale Ale oder ein IPA. Und dazu ist immer ein Whisky Shot. Das ist, man schenkt das so im Kleinen dazu. Das bei uns ein Herren gedeckt.
Okay.
Wir haben gesagt, wir wollen keine Likörchen oder keinen Kräuterschnaps, wo Zucker drin ist. Okay. Sondern wenn die Leute was einen Shot wollen, dann sollen sie den Bourbon trinken, dann müssen wir Boilermaker.
Okay.
Das ist mittlerweile schon groß, das wird viel getrunken. Das freut mich mal, dass die Leute jetzt ein gutes Bier, und das passt unglaublich gut, wenn du diese formell süßen oder fruchtigen Aromen aus IPA hast. Süß ja nicht wirklich, aber. Und dann dazu diesen Bourbon, der also du hast dieses Bittere und der Bourbon hat die Süße, und dann ist lustig. Ja. Das ist gut. Das hätte sie eingeladen.
Alles
klar. Ich würde sagen, weiß ich, wir sind das.
Genau.
Du musst auch wieder, der arme Mann ist jetzt schon seit anderthalb Stunden allein und denkt sich, also wenn Simon gleich nicht wiederkommt, ich gehe hier gleich. Der hat gesagt, wir sind für 10 Minuten da. Ja, würde ich sagen, machen wir vielleicht noch, wenn du Lust hast, eine kleine Ausführung. Oder haben wir eigentlich schon, stimmt. Ach ja, das war ja schon. Wir haben ja schon eine gekriegt. Ja.
Continuity.
Ihr habt ihn zu sagen. Das fand ich für euch. Simon, danke dir.
Ja, schön, dass ihr da wart.
Ja, vielen Dank.
Super.
Viel Erfolg weiterhin.
Absolut. Okay. Und kein Besucherzentrum bauen. Ist so viel cooler.
Ein Container draußen vielleicht.
Ja, genau.